Ja, danke Klaus für diesen schönen Eingangsliedvorschlag. Es könnte nicht besser passen zu dem jetzigen Thema. Ja, liebe Geschwister, der Sonntag selber heute, das ist ja eigentlich kein besonderer. Der hat keinen Namen und auch keine besondere Position im Kirchenjahr. Das ist ja auch immer die erste Hürde, die man nehmen muss, ein Predigtthema zu finden. Zumindest wenn nichts vorgegeben ist durch eine Predigtreihe oder irgend sowas. Und man fragt dann Gott, was denn dran sein könnte. Mir war aber diesmal das Thema schon im Urlaub eingefallen. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich heute gerade dran bin. Die Textstelle, die mir im Urlaub eingefallen war, die passt aber für heute ganz wunderbar. Und zwar genau heute. Jetzt nicht wegen dem Sonntag, sondern wegen einer anderen Konstellation, die ich euch dann auch erklären werde. Schöner wohnen, das ist die Überschrift. Das ist mir übrigens in Italien eingefallen. Und wer Italien kennt, der kann das sicher leicht nachvollziehen. Und der Wohnort dazu, hätte ich fast gesagt, also die Textstelle dazu, steht in Johannes 14. Johannes Evangelium, Kapitel 14, die Verse 2 und 3. Und zu dieser Textstelle habe ich drei Punkte. Der erste ist schöner wohnen. Der zweite, heimgeholt werden. Und schließlich der dritte, der Schlüssel. Im Kapitel davor, also im 13., isst der Herr mit den Zwölfen dieses letzte Passa vor seinem Leiden. Wobei in unserem Textausschnitt im Vers 2 und 3, dort fehlt der Judas schon, der ist schon unterwegs zu seinem Verrat. Also quasi der erste Stein in der Mauer fehlt schon. Und dann kündigt der Herr an, dass er sie verlassen wird und sie ihm dort nicht hin folgen können. Der Petrus entgegnet noch vollmundig, dass er sogar sein Leben für den Herrn lassen würde. Und dann gibt der Herr ihm diese niederschmetternde Antwort von der dreimaligen Verleugnung. Und ich glaube, in diesem Moment hat sich dort ganz große Hoffnungslosigkeit breit gemacht. Der Herr hat es gespürt und er wusste, was sie jetzt brauchen und beruhigt sie jetzt mit diesen Worten. Ich lese mal noch in Vers 1 mit. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Unser Jesus, der sagt seinen Lieben damit im Prinzip, dass alles gut werden wird. Und er stellt ihnen eine hoffnungsvolle Zukunft in Aussicht. Und das ist auch unsere Zukunft. Meine Kinder, die fragen mich ja ab und zu mal, also die Kleineren vornehmlich, wenn wir im Himmel sind, kann ich dort Fahrrad fahren? Kann ich dort mein Lego mitnehmen? Also eben solche Sachen, ne? Alles Dinge, die schön sind, die Freude machen, Dinge, worauf man sich freut, vielleicht nach der Schule, nach dem Unangenehmen. Und wenn ich dann versuche, mir irgendeine oberschlaue Antwort auszudenken und mich dann vielleicht so reden höre, wir werden da im Himmel den Herrn Jesus die ganze Zeit loben und singen und anbeten in einer riesigen Schar von erlösten Menschen, dann merke ich, schon während ich das denke, dass sich die Vorfreude meiner Kinder sehr in Grenzen halten wird. Aber was ist das auch für eine Aussicht für Kinder? Sonntag, Gottesdienst, erste Stunde. Und das nicht nur einmal die Woche 45 Minuten, sondern für eine echte Ewigkeit. Ohne Ende. Kein Durchatmen und wieder wegrennen am Schluss. Nie wieder laut machen können. Für immer still sitzen. Der Herr Jesus, den hat man ja irgendwie schon lieb. Auch wenn nur vielleicht ein paar abstrakte Gründe genannt werden, wenn man mal fragt, warum eigentlich. Alles Gründe, die bei jungen Menschen und vor allem Kindern kaum wirkliche Euphorie, also keine wirkliche Hochstimmung oder Vorfreude auslösen. Woran liegt das? Eine falsche Vorstellung, was uns erwartet? Diese falsche Vorstellung ausräumen, das ist mein erstes Anliegen heute. Euch und besonders den jungen Menschen, leider sind heute nur wenige da, will ich Appetit machen und Lust und Sehnsucht nach dem Himmel. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, die Reisesaison, die ist erstmal vorbei, also zumindest für die mit Kindern. Aber wenn ich jetzt so dran denke, an schöne Urlaubsorte, dann kommt gleich wieder die Sehnsucht. Ich zum Beispiel liebe die Schweizer Alpen. Diesen ganz speziellen Geruch dieser Luft, mineralisch kühl von Gletschern und eiskalten Gebirgsbächen. Und diese Luft atme ich immer tief ein, vor allem wenn wir dort das erste Mal aus dem Auto aussteigen. Und ich liebe diese gigantischen Täler. Die sind dermaßen weit, dass es das Auge nicht fassen kann. Von Bergketten umrandet, diese kristallklare Luft und geflutet von gleißender Sonne. Und schon jetzt, wenn ich euch das erzähle, da könnte ich gleich wieder tief durchatmen. Und wenn ich dort wandere, im lichten Tal, dann empfinde ich Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ich laufen kann, dass ich sehen kann, dass ich riechen kann, dass ich mit meiner Haut fühlen kann. Und mich überkommt es dann manchmal, das besonders intensiv zu spüren, mich einfach in so einer Weite ausbreiten. Und wie ihr vielleicht wisst, in einem Kunstwerk kann man das Wesen des Künstlers erkennen. Alles spiegelt sich darin wider. Der ganze Charakter, im Prinzip alles, was ihn ausmacht, alle Ängste, alle Sehnsüchte, die ganze Seele. Man sagt auch, ein Kunstwerk ist Ausfluss oder Emanation der Seele. Und darum sind übrigens auch andere Menschen bereit, so viel dafür zu zahlen. Sie wollen einen Blick in die Seele des Künstlers tun können oder mit dem Besitz des Kunstwerks ein Stück der Seele dieses Menschen besitzen. Musik, ich liebe zum Beispiel Musik, besonders den Klang des Violoncello. Man sagt doch, dass das Instrument ist, was der menschlichen Stimme am nächsten kommt. An sich sind ja die Streichinstrumente besonders geeignet, der Seele des Spielers Ausdruck zu geben. Vor wenigen Tagen habe ich ein Interview mit einer jungen Cellistin gesehen, wo die sagt, dass sie eigentlich nicht so wortgewandt ist. Aber über ihr Cello kann sie sich ausdrücken. Und wenn ich zuhöre, will ich da auch manchmal innerlich sagen, ja, ich verstehe dich. Unsere Seele kann sich über Musik mitteilen. Nicht umsonst heißt, singt dem Herrn ein neues Lied. Und darauf freue ich mich auch schon im Himmel. Im Kunstwerk der Kunstwerke, der Schöpfung, daran kann man das Wesen unseres Herrn Jesus erkennen. Und wenn ich da so liege, kann ich das all mit meinen Sinnen spüren. Mich überkommt dort eine tiefe innere Zufriedenheit, Dankbarkeit und Freude. Ich denke aber, das ging schon vielen so vor mir, den Psalmisten, den Dichtern, Komponisten, Maler, alle inspiriert von der Schöpfung, von der Schönheit unseres Herrn. Mir fiel dort ein, schönster Herr Jesus. Ihr kennt das Lied. Und das ist nicht, wie das in manchen Verzeichnissen geführt wurde, ein Naturlied, sondern das ist ein Anbetungslied. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Der Herr ist hingegangen und hat uns eine Wohnung bereitet. Und unsere Vorfreude fällt eher nüchtern aus. Keine Endorphine, kein Prickeln im Bauch. Warum nicht? Wir haben hier doch eine Zusage vom Herrn. Also nicht nur vielleicht eine Zusage von so einem Wüstenprinz, der Wolkenkratzer baut, künstliche Inseln aufschüttet oder vielleicht auch Autos aus Gold fährt und was weiß ich noch, für welche Verrücktheiten und Dekadenzen. Wir haben es ja auch nicht mit vielleicht irgend so einem Oligarchen zu tun, der sich eine 160-Meter-Yacht gebaut hat, mit Hubschraubern, U-Boot, irgendwelchen Schnickschnack. Wobei ich sagen muss, dass meine Jungs da schon ein gewisses Leuchten in den Augen bekommen würden. Nein, das ist alles zu kurz gegriffen. Wir haben es hier mit einer Zusage vom Sohn des Allmächtigen zu tun. Der, der Himmel und Erde erschaffen hat. Den Himalaya, den Pazifik, die Sonne, das ganze Universum. Und der ist hingegangen, uns eine Stätte zu bereiten. Eine Wohnstätte. Und da muss ich euch sagen, da sind die kühnsten Träume ausdrücklich erlaubt. Der Herr zeigt an solchen Orten, wie hier vielleicht, seine persönlichen Referenzen. Ein ganz kleiner Ausschnitt. Und etwas, was meinem persönlichen Geschmack entspricht. Ein Ministück seines Glanzes, im Prinzip wie ein Musterstück. Und ich kann nur sagen, Herr, du kennst mich wirklich gut. Italien, ich hatte es schon erwähnt, ligurische Mittelmeerküste. Es gibt, glaube ich, kein Land, das so einen Genuss für wirklich alle Sinne bietet. Fürs Auge, Ohr, Nase, Haut. Dort würde ich bleiben wollen, für immer dort wohnen. Und wir sind dort mal an einer der steilen Felsküsten runter ans Meer. An so einer Art Kap. Und in diesen steilen Hängen haben Menschen sich Häuser gebaut. Wohnungen. Hier mal in Gänze zu sehen. Ich habe keine Ahnung, wie die dorthin gekommen sind. Und Gärten sind dort mit Oliven, Feigen, Zitronen, Orangen. Und unten am Wasser kleine Boote. Und in dem Moment, als ich dieses Bild hier fotografiert habe, kam mir der Gedanke zur Predigt. Der Grund und Boden hier ist einer der teuersten der Erde. Die Menschen, die hier leben, die opfern da ein richtiges Vermögen. Alles geben, um hier wohnen zu dürfen. Die Menschen verankern sich hier. Die richten sich hier richtig ein. Ist das vielleicht die Sehnsucht nach unserem verloren gegangenen Wohnort im Paradies? Inhalt und Ziel des Lebens, hier wohnen zu können? Was ist uns unser Wohnort wert? Wie viel investieren wir? Und die Menschen, die sich hier in dieser wunderschönen Gegend eingekauft haben, sind im Vergleich zu uns allen hier unermesslich reich. Zumindest nach weltlichen Maßstäben. Ich würde hier auch gern wohnen, schöner wohnen als in Chemnitz. Das liegt doch irgendwie in uns drin. Wenn man mal fragt, die allermeisten Menschen haben sehr ähnliche Vorstellungen vom vollkommenen Wohnort. Dort ist Licht, Sonne, Wärme, Meer und Weite. Wenn ich aber zum Beispiel zurückdenke, dann erinnere ich mich vor 20 Jahren. Da kam der Zeitpunkt, wo mir persönlich der Wohnort nur noch zweitrangig geworden ist. Denn dort, wo meine Liebste war, war ich plötzlich zu Hause. Sie hat für mich jeden Ort zur lieblichen Heimat gemacht, bis heute. Aber auch inzwischen das halbe Dutzend Kinder, die ich mit ihr habe. Wer geliebt ist, wird die Nähe zur Quelle dieser Liebe suchen. Am Wohnort der Liebe. Für echte Liebe würden Menschen fast jeden Preis zahlen, wenn sie könnten. Die Sängerin Tracy Chapman, die singt in einem ihrer ersten Lieder, ich übersetze das mal, ist eigentlich Englisch, 2 Wochen im Gefängnis für meinen Liebsten, für meinen Liebsten, 20.000 Dollar Kaution für meinen Liebsten, für meine Liebsten. Und jeder denkt, dass ich der Narr bin. Aber sie bekommen ja auch keine Liebe von dir. Ich würde einen Berg besteigen, würde mein Leben riskieren, um dich bei mir zu haben. Dich, dich, dich. Die Liebe, die sucht die Vereinigung. Einen Quellort der Liebe finden. Ins Paradies zurückfinden. Ich hatte es schon gesagt, das scheint die tief verwurzelte Sehnsucht der Menschheit zu sein. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Das Haus meines Vaters. Es gibt übrigens nur 2 Stellen, wo da Jesus vom Haus meines Vaters spricht. Das ist einmal hier in Johannes 14. Und es gibt noch eine Stelle. Wisst ihr es? Euch fällt es sicher ein. Es ist auch im Johannesevangelium Kapitel 2, die Tempelreinigung. Wo er in den Tempel kommt und sieht dieses ganze Marktchaos und spricht dann in Vers 16, nehmt dies weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Die zukünftige Wohnstätte, diese vielen Wohnungen, die werden im Tempel, im himmlischen beziehungsweise im neuen Jerusalem sein. Wer wohnt im Tempel? Priester wohnen im Tempel. Den zukünftigen Tempel beschreibt uns Hesekiel im Kapitel 42 sehr, sehr detailliert in seiner Höhe, Breite, Länge. Das neue Jerusalem, wovon gesprochen wird, die Brautgemeinde, ist ein Sinnbild des himmlischen Jerusalem. Und im Allerheiligsten, zu dem wir ja Zugang erhalten haben durch den Herrn Jesus, dort stand früher die Bundeslade. Und dazu lesen wir im 4. Mose 10, Vers 33, und sie brachen auf von dem Berg des Herrn 3 Tagesreisen weit. 3 Tagesreisen. Und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tagesreisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz auszusuchen. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, die Bundeslade war nur ein Vorbild auf unseren Herrn Jesus. Wir singen das ja regelmäßig am Ende der ersten Stunde. Den Text aus Offenbarung 1, Vers 6. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Der Herr hat uns diese Stätte bereitet. Er hat uns diesen Zugang ermöglicht, indem er unsere Sünden mit seinem Blut abgewaschen hat. Und ich kann euch sagen, diese Wohnstätte, die wird wunderbar sein, unvergleichlich. Davon bin ich völlig überzeugt. Wenn ich die Schönheit seiner Schöpfung sehe, dann weckt das bei mir Sehnsucht, bei ihm zu sein. Das ist auch eine Sehnsucht, die unser Herr hat. Und er zuallererst. Und er hat sie in uns gepflanzt. In der Parallelstelle zu diesem Passa, wo wir hier die Stelle in Johannes 14 hatten, die Parallelstelle steht in Lukas 22. Und im Vers 15 spricht unser Herr: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Er ist die Quelle der Liebe. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist unserem Herrn Jesus ein so großes Anliegen, dass seine Lieben mal bei ihm sind. In Johannes 17, drei Kapitel später, bittet er auch seinem Vater darum: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Doch wann wird das sein? Wir wissen, dass das keiner weiß, außer dem Vater. Aber ich will euch trotzdem was zeigen. Und da komme ich zu meinem zweiten Gedanke heute: heimgeholt werden. Wir haben ja jetzt Herbst, wie jedes Jahr im Prinzip. Und unser Predigttext, Johannes 14, spielt sich im Frühling ab. Die jüdischen Feste über das Jahr sind aber ein Abbild der Heilsgeschichte. Und die Frühlingsfeste wurden alle bis bzw. mit seinem ersten Kommen erfüllt. Da wäre zum Beispiel Purim im März, das Fest der Erschaffung der Erde. Pessach oder Passa im April, die Befreiung aus Ägypten, unser Osterfest. Wir feiern dort die Befreiung von der Sünde durch den Herrn. Und an diesen Festen sehen wir, dass der Herr diese Feste bis ins kleinste Detail erfüllt hat. Wer sich da mal damit beschäftigt, dort geht es nicht nur um Tage, sondern dort geht es um Stunden in der Exaktheit. Nach Ostern dann oder nach Passa, Schawut, das ist übrigens 50 Tage später, im Mai, auch bekannt als Wochenfest oder Tag der Erstlingsfrüchte, wo Israel den Empfang der Tora am Sinai feiert, also wo sie das Gesetz bekommen haben. Und genau an diesem Festtag ist auch die Gemeinde entstanden, zu Pfingsten. Im Griechischen steht dort übrigens Pentekoste, das bedeutet nichts weiter als am 50. Tag. An diesem Tag hat Gott das neue Gesetz durch seinen Heiligen Geist in die Herzen geschrieben, wie angekündigt und wieder auf den Tag genau. So, und jetzt, ich hatte es gesagt, es ist Herbst. Ich hatte eingangs gesagt, dass der Predigttext gerade heute sehr gut passt. Heute ist Neumond. Heute ist der 29. September und heute Abend beginnt Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Und noch was fällt heute auf den Tag, der sogenannte Michaelistag. Das habt ihr vielleicht in der Losung heute früh gelesen. Der wird immer am 29. September gefeiert. Das hat mit dem Sonntag nichts zu tun, sondern in der 29. Das ist der Tag des Erzengels Michael. Und über den kann man Verschiedenes in der Schrift lesen. Interessant finde ich, dass in Daniel 12, übrigens das letzte Kapitel, das von der Drangsalszeit spricht. Also die Zeit unmittelbar nach der Entrückung. Und dort steht: Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zum ewigen Abscheu. Und dann ab Vers 7, und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, das ist übrigens unser Herr Jesus, und er sagte, Vers 9, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein, bis zur Zeit des Endes. Rosh Hashanah heißt ja übersetzt Haupt des Jahres oder auch Kopf des Jahres und wird aber auch das Posaunenfest genannt. Im 1. Korinther 15 steht, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ihr wisst vielleicht, dass die Geheimnisse des Alten Testaments im Neuen Testament enthüllt werden. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Ich möchte euch eine Erklärung eines messianischen Juden vorlesen. Einer, der keine Decke mehr vor den Augen hat. Und er schreibt, wenn man sich mit dem Kalender Jahwes beschäftigt, kommt man zu ganz erstaunlichen Ergebnissen. Im 1. Mose 1, Vers 14 steht, und Elohim sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Die Lichter, insbesondere der Mond, geben Zeiten an. Das hebräische Wort für Zeiten ist Moedim und bedeutet eine feste Verabredung mit jemanden haben oder auch das Sichtbarwerden einer Gottesordnung. Der Mond als ein Zeichen für eine Verabredung mit Jahwe. Ein Zeichen, das alle Menschen auf der ganzen Welt sehen können. Dann hat Jahwe Mose Anweisungen für seine Feste gegeben, die sozusagen in den jährlichen Kalender und den Jahreskreislauf von Jahwe mit uns einzutragen sind. Er hat diese Anordnungen als seine Feste bezeichnet und er wartet darauf, dass wir zu seinen Festen erscheinen. Erinnerung, Moedim, feste Verabredung. Es sind nicht in erster Linie jüdische Feste, sondern seine Feste. Warum ist es Jahwe so wichtig, dass wir seine Feste feiern? Weil sie ein Abbild seines Sohnes Jeschua sind. Wir können das auch lesen im Kolosser 2, Vers 16, sagt Paulus, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Er bezeichnet seine Feste als ewige Ordnungen. Wir finden in dem Kalender Jahwes, dass als Ruhetage der Schabbat und seine Frühlings- und Herbstfeste eingetragen sind. Die Frühlingsfeste, die Jeschua mit seinem ersten Kommen sprichwörtlich erfüllt hat, sind ein Spiegelbild dafür, was an den Herbstfesten, an denen er zum zweiten Mal wiederkommen wird, passieren wird. Wir wollen uns auf seine Wiederkunft vorbereiten, wenn wir die Herbstfeste nicht kennen und nicht diese in Erwartung seines zweiten Kommens feiern? Also wie wollen wir uns auf seine Wiederkunft vorbereiten, wenn wir diese Feste nicht kennen? Die Frühlingsfeste zeigen, wie genau Jeschua in diesen Festen wandelt. Das Posaunenfest, Yom Teruah genannt, beginnt mit dem ersten Tag des 7. Monats. Es ist somit das einzige Fest, das am ersten Tag des Monats beginnt. Und da ein Mondzyklus 29,5 Tage umfasst, weiß man nicht genau, wann der Mond sichtbar wird. Und sofort nach dem Sichtbarwerden des Mondes beginnt das Fest. Deswegen heißt es auch, den Tag und die Stunde weiß niemand. Und das Fest wird 2 Tage lang gefeiert, um sicher zu gehen. Den Neumond, den kann man ja nicht sehen. Und der Neumond, der erscheinende Neumond, ist im Prinzip das Zeichen für den Beginn des Festes. Und weil man das nicht sehen kann, weil das teilweise tagsüber ist, ist das unsicher, wann das sein wird. Am Tag des Posaunenblasens wird das Schofar geblasen. Dies bereitet uns vor auf den Tag, wenn der Messias beim Schall der letzten Posaune wiederkommen wird. Die bekannte Stelle in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, dort steht, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, und bei dem Schall der Posaune Jahwes herabkommen vom Himmel Und die Toten im Messias werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wenn wir im dritten Mose lesen können, wie wir im dritten Mose lesen können, ist der Tag des Posaunenblasens ein Ruhetag, ein Schabbat. Im dritten Mose 23 steht, und Jahwe redete zu Mose, redete zu den Söhnen Israel im siebten Monat. Übrigens, mit dem siebten Monat kommt daher, weil es zwei verschiedene Zeitrechnungen gibt. Also einmal ist der siebte Monat der erste. Ja, das muss ich alles nicht erläutern. Am ersten des Monats soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Schofarblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt Jahwe ein Feueropfer darbringen. Wie schon erwähnt, ist das Fest auch bekannt als den Tag und die Stunde, das steht hier in Anführungsstrichen wie ein Name, die niemand weiß. Es ist der Tag des Posaunenschalls, der Tag der Hochzeit des Königs, das Öffnen der Pforten, das Fest der letzten Posaune, der versteckte Tag, Yom HaKiseh oder HaKiseh. Der Tag wird in den Schriften Yom Teruah genannt. Der Tag des Posaunenschalls heißt auch Rosh Hashanah und Gerichtstag. In Lukas 24 steht, alles muss erfüllt werden, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und den Propheten und Psalmen. Wie feiern wir den Tag des Posaunenschalls? Wir kommen zusammen, blasen bei Sonnenuntergang zu Beginn des Schabbats das Schofar. Die Tage, die beginnen ja im Judentum immer abends um 6, also Rosh Hashanah beginnt heute Abend um 6. Feiern den Schabbat mit einem besonderen Essen im Kreis der Familie und Freunde, erinnern uns damit an das baldige Kommen Jeschuas, an unser Hochzeitsfest mit ihm, seine Krönung. Soweit aus diesem Bericht eines messianischen Juden. Und ehe ich zum letzten Punkt komme, möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung geben. Im Himmel wird es schöner sein als auf dieser Erde. Hier ist ein schöner Fleck. Die schönsten Orte der Erde sind nur die Referenz unseres Herrn. Man könnte auch sagen, ein Muster seines Stils. Ein mini kleiner Vorgeschmack. Und stellen wir uns den schönsten Ort dieser Erde vor, multiplizieren diese Schönheit, ich sag mal, mit 1000, dann sind wir noch nicht mal annäherungsweise an der Schönheit der Wohnstätte, die er uns bereitet hat. Unser altes Haus in Witschensdorf, das ist, denke ich, wird uns mit unseren 6 Kindern vermutlich noch gerade so aushalten. Und dann bin ich vorbereitet auf den Umzug. Ich kann es kaum erwarten. Aber nicht nach Ligurien, diesem Kunstwerk unseres Herrn. Nein, besser noch, zum Künstler selbst, unserem lieben Herrn. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Lied? Das spricht davon. Das ist ein ganz bekanntes, altes Lied. Und dort heißt es in der zweiten Strophe, oh, when the trumpet sounds, it's call. Oh Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Das ist ein Entrückungslied. Und da das Posaunenfest das einzige Fest des Herrn ist, das auf einen Neumond fällt, sollten wir besonders aufmerksam sein. Jedes Jahr. Mein letzter Punkt heute, der Schlüssel zur Wohnung. Am 24. November, das ist in 8 Wochen, wird der Walter wieder dieses Becken dort mit Wasser füllen. Ich habe versucht, euch die Ewigkeit beim Herrn groß zu machen. Und so bitte ich nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dieses Ich komme wieder, das steht im Urtext, wie hier auch in der Elberfelder korrekt übersetzt, im Präsens. Und das drückt im Griechischen eine sichere Zukunft aus. Hänge dich an den Herrn Jesus, bitte ihn um Vergebung und gib ihm dein Leben. Dann gibt er dir den Schlüssel zu dieser sicheren Zukunft. Amen.